So, ja, ein neues Mikrofon ist bereits geordert, aber die eigentliche Produktivkraft bin ja ich, der Podcaster Simon, wie ich mich nenne, in meinem Tischlein Deck dich Podcast. Denn das hier ist vielleicht gar nicht mein wirklicher Name. Ich muss alles geheim halten, dachte ich mir, oh Gott, das, wie peinlich ist das überhaupt mit diesen Texten, die ich da schreibe. Und ja, ich dachte einfach, ich müsste unter Pseudonym schreiben und ja, so kann ich mich an verschiedenen Arbeitsplätzen niederlassen und da einfach schauen, was abgeht. Weil es ist so, so interessant, dachte ich dann mit dieser Vorlesung vom letzten Mal über Schewtschenko. Ist doch einfach interessant, was da gesprochen wird bei der Arbeit. Und ja, noch ein bisschen fiktionalisiert, aber da war ja wirklich nicht viel. Ja, nicht viel fiktionalisiert darin. Alona und Lilaya werden sich da auch schon so durchleuchtet vorkommen, dachte ich mir. Und was der Chef überhaupt und wie, oh Gott. Ja, aber, ja. Aber ich kann es ja nicht planen. Wozu so genau planen? Ich ja, bin auch nur ein Einzelner und bin hier bei meinem Einzelsport-Podcast. Herzlich willkommen, das ist die Folge Nummer 185. Und ich fange hier auf Deutsch an, um ganz klar zu sagen, ja, liebe Deutschen, dass man sich als Nazis bezeichnet, okay, das ist so ein ambivalenter Punkt. Natürlich rumort mir das im Magen und ich mag das eigentlich nicht, ne? Mich als Nazi bezeichnen und so. Und wie ist das nochmal gemeint alles? Das ist so der ambivalenteste Punkt meiner ganzen Podcasts, sage ich, oder ja, noch ambivalenter als die Liebe oder noch schmerzhafter. Aber es hat genau damit zu tun, dass ich einfach das Gefühl hatte mit dieser argentinischen Klassenkameradin, wenn du da hinkommst als Deutsch, als Deutscher, dann stehst du vor denen als Nazi. Und das ist doch dann auch diese Nazi-Stärke, die sich irgendwie in was Erotisches verwandelt. Und das will ich doch eigentlich nicht. Aber andererseits bin ich doch froh über jede Stärke, die mir da zufließt. Ne? Und das ist das ganz Vertragte leider, dass man als Nazi bewundert wird. Und wie soll man das auflösen? Ja, also irgendwie muss man es dann affirmieren und sagen, okay, komm, es hängt an einem dran, so wie auch der Imperialismus. Aber ja, so auch das mit den Nazis, das für die Briten der Kolonialexpansionismus, das sind eben diese dunklen Flecke in der Historie. Und wir können uns da jetzt nicht so drüber beugen, wie über etwas, dass wir ganz genau anschauen, um es nur zu vergewissern, dass ja, das ist unser goldener Maßstab, unsere Maßregel. So schlimm darf es nie mehr werden, aber wenn es nur nicht so wird, dann ist alles egal politisch. Na, eigentlich Hauptsache gar keine Politik mehr. Und ja, leider, liebe Hörer, wenn ihr das versteht, versteht ihr, wie auf diesen Wegen, also der Faschismus oder der so genannte Antifaschismus in der BRD dazu genutzt wird, den Imperialismus zu verharmlosen, zu begründen oder überhaupt erst zu ermöglichen. Und genau, also in diesem Problem Zwischenspalt bewegt sich da mein Denken. Aber das hier nur als kurze Vorrede. Ich wollte eigentlich nur ankündigen, dass ich jetzt auf Spanisch weitermachen will, um dann auf Englisch. Auf Englisch zu versuchen, zu kitten und zurückzunehmen, was überhaupt geht, was sich noch einfangen lässt. Und dann wiederum werden wir zum Schluss auf Deutsch zurückkehren. Und ich muss euch sagen, natürlich, ich habe nur gestern einen Tag Pause gemacht. Ja, wollte mir das einfach beweisen, dass ich noch nicht podcast-süchtig bin. Aber jetzt kann es auch weitergehen. Ne? Also komm, weiter. 14 Tage in a row gepodcastet, ja, das waren 14 Podcasts oder sogar 15, weil ich an einem Tag sogar zweimal podcastete. Ja, aber das ist also eine reife Leistung, aber noch nicht reif genug. Ich reife langsam heran. Für wen? Na, für dich natürlich, Manita. Déjame que hable en español un momento o un ratito largo podría ser. Sí, tengo tanto que contarte, obvio. Uf, la puta madre. Solo quise anotarme ahora el minuto exacto donde estoy para ponerlo en las marcas de capítulo cuando empiezo a hablar en español, porque eso es tan secreto, mi Nidia. Claro que nadie entiende español. La mayoría no, Diana o Lilia no lo entiende, tampoco el... Bueno, estamos entre nosotros, digamos, y las veces pasadas ya te hablé en inglés para marcar eso, que no tengo nada que mistificar, nada que ocultar, sino que quiero decirlo todo también para que las demás chicas lo escuchen, lo que te digo a vos. Pero Nidita, ahora sí tengo algo que ocultar, no sé qué, pero ayer, como me tocó ese relámpago cuando llamaste, y claro, yo también quise, estaba pensando en ti justo, y algunas veces lo sentí eso con Benjamin también, que nosotros ya somos amigos desde tanto tiempo, que algunas veces pensé, ah, sí, ahora quiero escribirle a él a ver qué pasa. Y justo en ese segundo él me escribe. Y de esa manera somos como parte de una máquina, como mencioné en el trabajo, la que está enfrente, Soriana. Con ella estoy parte de una máquina, un engranaje. Y justo así es con Benjamin y con vos también ayer. Y solo hay que explicar todo. Porque Nidita, quiero entenderte muy bien para amarte, porque claro, ayer me fijé, oh, es tan cerca cuando me hablas, es lógico que deberíamos ser amantes y no solo amigos como propusiste, pero también puedes ser amigos, solo yo te quiero decir eso, que mi corazón todavía siente esos sentimientos amorosos para ti y no es nada malo si quieres ser mi amiga, solo está bien, por mí ya podemos encontrarnos, pero tú no quieres, está bien si necesitas tiempo, solo que no sé si puedo creer eso que me contaste de tu nuevo novio, pero está bien. Nidia, solo no quiero decir que estás mintiendo, no es lo que sería normal que vos, sí, bueno, puede ser real o fantasioso esa historia de amor y sí, nunca se sabe cuándo es real o imaginario, como con yo, conmigo y Diana, no se sabe, está todo en la esfera ideal. Tal vez ni siquiera está escuchando ella, o no sé qué piensa, o ya le di asco con los últimos episodios y tiene un rencor ahora, o tal vez hasta quiere regresar a Ucrania, disolver su contrato y volver a vivir con su familia, que me daría muchísima lástima, claro, que tal vez la lastimé, herí tanto con mis palabras, o no sé, pero lo importante es que puedes tener varios novios imaginarios o reales como te gusta y apetece. Y sí, solo yo estuve pensando en ti, que lo lindo que sería hacer el amor ese fin de semana o algún fin de semana, pero sí, porque siempre antes pensé, primero habría que solucionar eso con Diana, pero no hay que. Ahora me di cuenta, no es tan importante lo que viene primero. Tenía esa impresión, no, yo quiero amar a ustedes dos y me siento muy bien que por lo menos a vos no te da tanta repugnancia que sigues escuchando acá y escribiéndome, y sí, por eso siento que eso fue un camino recto, un camino acertado que elegí ahí el invierno, porque tenía que clarificar eso, que siento el amor para las dos chicas, y eso nunca se va a poder creer o expresar de una forma tan tan firme como acá lo puedo hacer en el podcast. Y sí, eso me da orgullo de alguna manera. Soy materialista y pienso en eso, que debería ser materialista, aunque por mi naturaleza me inclino más al idealismo. Pero es el triunfo de los bolcheviki, un triunfo tarde, que tal vez con mis podcasts podré mostrar eso a todo el mundo, que el amor verdadero tendrá que ser material y no ideal, como la revolución convierte la teoría de Marx en una práctica real, a lo que justamente apuntaban Marx y Engels, y no querían hacer su teoría en el margen académico ideal, para que no lo querían hacer para que fecunde el mundo con revoluciones y con, bueno, también guerras, pero guerras civiles para luchar por el nuevo estado socialista. Y sí, Nidia, no es tan complicado como llamar a una chica demasiado complicado, pero a dos peor, y yo con mis drogas nunca estaré tan salubre y limpio como para amar realmente. Pero por esto toda esa fase de preparación, y yo siempre preguntándome si hay algo malo en todo eso, si estoy enfermo de amor, de erotomanía, pero no lo soy, o por lo menos, bueno, si vos también lo disfrutas de alguna manera, escuchar mis podcasts, eso ya me basta, o que les pude explicar algo a Diana y a su compañera de Ucrania, que se llama Julia, en realidad, nunca lo mencioné, no sé si debería, pero ella que le puse el nombre de Soriana, también tengo la impresión de que sí está interesada en la teoría del amor, en aprender, y no fue tan bueno hablar de ella en concreto, en mis poemas y todo, decirle a ella que podría seducirme, pero sí, para mí es normal eso, y yo no sé si le concedería eso que un hombre puede conceder a una mujer, pero es todo parte de las negociaciones, de lo que vos también me dices. Eso es lo más importante ahora, solo ustedes dos, Diana y Nidia, y eso es como Nidiana, o sí, Nidiana es puede ponerse en un nombre, Nidiana, sí, y por eso, sí, si ustedes me dicen que sí se podría con otras chicas, ahí sí podría pensar en eso, pero si no está bien también, bueno, sería otra vez monógamo o bígamo, pero sí, yo también podría estar de acuerdo con eso, según lo que hablamos, pero no hay que ser tan firme y desde el principio y bloquear algunas opciones. Que no sé qué tú piensas, Nidia. Si es así que tú piensas en el amor también conmigo, o si realmente estás hablando en serio y dices que solo amistad y está bien. Solo el amor es mucho más cercano, ¿no? Cuando uno se siente así, cerca del otro, tocándolo. Y eso es algo muy fuerte que solo aprendí con vos y que tal vez mejor nunca repetir con otra mujer, porque tan fuerte es el choque que es como que me pone una cadena. me encadena con vos, con tu cuerpo, porque ahora sé lo que realmente es un cuerpo humano y que es, bueno, algo que no es una mercancía, sino que sí estamos acostumbrados a pensar eso en el capitalismo, pero no lo es y es mucho mejor que cualquier mercancía que podría comprar. Pero ¿cómo entonces hacerse digno para el amor? Por eso tengo que grabar tanto acá, porque no hay una forma correcta y siempre pasa tan rápido, como entre nosotros también en septiembre, octubre, hace 2 años, que sí, ahí ya está y está bien, fue lindo, solo que yo, todo en ese tiempo, sí, por no trabajar y fumar y pensar en la peli roja, era todo un estruendo o un... es que es un estruendo, no sé, era todo un lío y con el viaje, pero fue tan amoroso, armónico, ¿no? Ese viaje que hicimos el amor en Iguazú y fue como en una isla cuando estuvimos en nuestro balcón de madera, todo ese, bueno, donde subimos las escaleras y todo esto, no importaba que hacía 40 grados, sino solo quería estar allí con vos. Y no importa que no vimos tanto de los cataratos, sí, podríamos haber entrado otro día también para ver, o mejor reservar los billetes de antemano, no sé si es posible, para pasar la cola, que sí. La cola de... pero fue tan... no sé cómo describir eso, que ya... yo debí de haber estado allí en ese lugar cuando tuve 4 o 5 años, no sé, cuando vivíamos en Brasil y fui con mi familia. Y sí, no sé si me acordé, tal vez algo en el fondo de mi alma se acordó entonces, pero no es comparable con esa experiencia contigo que fuimos en el trencito y allí estaban los dos yanquis. Con el acento estadounidense hablando y era tan lindo. También el uno hablaba algo de una mujer, bueno, los dos, claro, un poco con la mente liberal capitalista, pero el uno decía que sí, ella es una mujer fuerte y gana su propio dinero y a mí me encanta eso de las mujeres, que algo así decía, que no sean dependientes, pero sí, me pareció bárbaro. Pero al mismo tiempo indica lo que es la realidad, la normalidad de hoy, que las mujeres en general, bueno, sí entran al mercado laboral, pero de alguna manera siguen existiendo esas estructuras machistas, estereotipos que luego tal vez con un hijo la mujer se retira del trabajo y está más recluida en la casa. Pero ¿por qué sigue todo así? No debería. Bueno, claro, los bolcheviques sí tenían una receta para cambiar esos roles sociales, aunque dura muchísimo. Obvio que no se puede emancipar a los peones de entonces que ni siquiera sabían leer y escribir. No les puedes decir que ahora una mujer es igual al hombre o a la mujer a ir a trabajar, pero sí lo incorporaron de los bolcheviques. Pero hoy día, claro, el liberalismo nos vuelve muy flacos o muy vagos, como entonces me sentí en ese trencito, los dos americanitos gorditos y nosotros nos bajamos para ir allá y sí, ya sentía un poco el sol muy fuerte y estaba de mal humor, pero minititas, no, nunca, disculpa mis humores. Y ahí fuimos y, para ver eso, esa catarata hermosa, la garganta del diablo, y sí, ahí nos quedamos 2 horas que un espectáculo natural, pero también lo que vivimos en la casa ahí en esa ciudad pequeñita, Iguazú, ¿cómo se llama eso? No sé. Fue hermoso, claro, esos descubrimientos en la cama y que teníamos una habitación tan grande para nosotros, parecía como que estábamos fuera del tiempo, que ya no importaba nada. Que Argentina, viste, lo leí hoy que decía un mexicano que ese país es hermoso, pero está situado en el culo del mundo. Pero en ese país, bueno, dentro de ese país, Iguazú Misiones está situado también en el culo de Argentina, o digamos, lejos del gobierno central. Sí, por eso me parecía que sí, estamos realmente, nos internamos en alguna selva, algún bosquecito. No sé, debíamos viajar más tiempo por allá, tomar un barco para ir en ese río hacia Brasil y Paraguay. Y sí, ojalá algún día se podría navegar por los riachuelos en el delta del Amazonas o en cualquier delta donde te guste, pero no hay que hacer planes tan grandes. Mira que siempre solo pienso ahora en tu piel y su calor y cómo quiero tocarla, y en el sexo, hacer el amor que tanto me persigue ahora, esa imagen de la penetración, porque tiene que ver con eso, que se pasa un umbral. Creo que ese acto es lo más erótico en todo el ámbito sexual erótico. Pasar ese umbral de la vulva, de donde empieza la vagina. Bueno, hay es justamente mi análisis, que todos los combates que estoy combatiendo contra Diana también, pero solo es un ejemplo de que ella fue tan reactiva, siempre solo reaccionando, tomando el segundo paso, pero nunca el primero. Y todo eso tiene que ver con, por lo menos en mi pensamiento, en mi imaginación, mi análisis, con ese acto de penetrar, de pasar el umbral, sí. Por eso ahí se ve que el hombre debe estar activo de alguna manera. Es irrevocable y, bueno, irremediable. Bueno, también la mujer, obvio, eso fue lo que expliqué en el 178, que los dos cuerpos pueden tomarse como un sistema de coordinates que tienen los mismos derechos, los dos, en decir que son como el centro del universo, el centro inmovido. Y sí, pero de alguna manera la imagen, las formas siempre determinan algo de nuestros pensamientos, también como la lengua, el idioma determina lo que se puede pensar y solo, en alguna manera solo estamos repensando lo que pensaron los filósofos cuando escriben sus libros o otros pensadores, pero sí, por eso mi arte también es una invitación a los lectores a hacerse artistas ustedes mismos y también empezar a escribir. Por eso me encanta escribir de la oficina para demostrar que no es nada difícil, chabón, ¿viste? Solo puedes escuchar bien, eavesdropping. Bueno, escuchar lo que hablan las colegas y de eso sacas todo lo que necesitas y ahí mezclas un poco con imaginación o con tu mente espontánea, errónea a veces también, pero ahí estalla y sí, estalla, ahí está, y estalla ese gran fervor, fulgor artístico. Y sí, me siento también mal, porque sé que ustedes, mis damas, no tienen ese arte, no desarrollaron todavía sus capacidades artísticas de esa forma, y por eso son inferiores en cierto grado, que no, si, siempre para ustedes el amor será más importante, y eso no está justo, que ya estoy más poderoso como hombre, como alemán, con el capital de mis papás, y en suma, ahí se suma también eso de lo artístico, pero por favor, solo créeme que justo por eso tenía que desarrollar toda mi obra, así que quiero ser un podcaster que quiere ser escuchado solo por sus musas, por las damas, que le gusta regalarle su corazón y solo hacerles regalos a ellas. Y no sé ni de ella si podemos estar juntos tanto tiempo como para tener hijos y en 50 años todavía cuidarnos en la vejez. Y me parecía que hablamos también demasiado de eso siempre. Bueno, no te lo rechazo, solo que me parecía a veces que sí hablamos de esa manera. Sí, se siente muy natural, pero también abrumador se siente en pensar en eso, si realmente estarás apto. Pero no importa si quiero, también puede ser una relación de 5 años o de 10. Pero sí, yo apuntaría y quisiera hacer todo lo posible para que dure hasta la muerte. Hasta que se acabe nuestro material humano, ese recurso corporal, el látigo del corazón, la digestión y los flujos sanguíneos. Yo solo quiero dirigirme a mis damas para explicarles ese amor y de alguna manera siento que eso ya tiene un valor por sí. No importa si voy a volver a verte o vamos a volver a ser amantes o lo que pase con Diana. No importa tanto todo eso, sino que eso ya tiene, ya es un símbolo artístico de que no quiero ser amado por el público, sino por ustedes, mis damas, mis dos o hasta tres, pero digamos dos mejor. Y sí, por ustedes, solo que explicarles todos que todo de mi alma, que quiero regalarles todo de lo que soy apto a hacer, pero a veces soy muy vago y no puedo hacer tanto y no sé cómo será en el futuro, pero si tendría riquezas y mercancías, siempre las quisiera compartir con ustedes y siempre quisiera regalarles hijos también y llamar a la, bueno, hébame, ¿cómo era? Llamar eso, cuidarles en el hospital cuando den la luz. Pero igual siempre somos individuos y también vamos a tener una vida aparte y no es nada malo de tener una vida como un trabajo, una inclinación artística o algo que te define, que te gusta hacer. Y si sí, por eso te digo, bueno, por un lado ya tiene un valor, todo eso es idealista, pero lo real sería materialista, pero eso no afecta tanto al arte, claro. Claro que de eso no van a saber los oyentes, o tal vez sí lo voy a contar, pero no, que no debería ocultarlo, claro. Y siento que hace 2 años empecé a ser tan productivo escribiendo, pensando en esa activista climática, Leonie, y ella nunca replicó, no sé, tal vez no me percaté de su mail, pero nunca, porque, bueno, pero es así con, tal vez con todos ustedes que piensan lo mismo, que sí, Simón está loco, o por lo menos está muy productivo y sí, dejémoslo así en su podcast, a ver qué sale, pero en algún momento tendrá que parar y, pero no sé, en algún momento sí gustaría parar ahora porque sí, hace 2 años sentí eso, las fuerzas y uf, ahí las fuerzas productivas y todo tiene que ver con el amor, pero no quiero ser así anhelando, anhelando por toda la vida, sino que mejor es amar así materialmente también y siempre me percaté, pregunté cuál es el producto perfecto, el podcast perfecto. Ya entonces, hace 2 años, cuando grabé ese número 35, empecé a hablar en español, 36, 37, la concha, el 39. Y siempre esa pregunta, ¿no podrías hacerlo mejor un poco o con un poco de preparación o con tal o tal nota que leyeras o apuntes que tomaras? Sería el producto perfecto, pero nunca lo es. Solo es cuando es parte de un inner struggle, de una batalla interna, que ahora lo siento, ese año, medio año pasado, sí fue así, una batalla, una lucha, y a veces sentí una agresividad contra ti, contra Diana también, que pensé, ¿por qué no responden o por qué ella no viene a verme en mi escritorio? Pero está bien, solo siempre es algo así en el amor, siempre habrá problemas y peleas, pero igual estoy seguro que quiero seguir amándote. Ni siquiera compuse los mejores poemas que se deberían, que tú merecerías, y sí, voy a ponerme en eso y en no sé qué más, como tú. Veamos acá una nota que tomé acá hace 1 año, creo. Sí. Eso acerca de mi concepción artística, la postura del narrador, sí, es que siempre tiene que estar como masculino, firme de contar esa historia, pero yo, al mismo tiempo de escribir, quiero burlarme de eso, de ese acto, porque sí es tan masculino y no puede ser así que no. O también hoy día no hay casi escritoras femeninas, o por lo menos son mucho menos o no tan famosas, aunque estudian mucho más. Las chicas, yo las vi ahí en Tübingen en la facultad, claro, algunas veces iba para escuchar una charla, una folio, una lectura literaria, y ahí está todo lleno de minas, ni siquiera hay un hombre, creo, tal vez uno en 40 chicas o algo así me parecía allí. Pero sí, por eso no se puede seguir escribiendo así. La escritura tiene que ser una invitación a todos, pero sobre todo a las mujeres, para que se pongan más activos y no sé, hagan lo que quieran, pero por lo menos hagan algo. Y ahora vemos. Vemos esa nota. Ese apunte que tomé acá hace más o menos 1 año, creo. ¿Existe algún presentimiento, una noción de que el narrador tiene que demarcar cierta autoestima y firmeza en su postura, afirmando con cada línea que él está seguro de lo que cuenta y todo eso pasó incuestionablemente así o en términos semejantes a lo expresado en el texto? Pues nunca se puede ser fiel al 100% con las palabras a lo visto en el mundo sensual, en la realidad. ¿Qué pasaría si me negaría a tomar esa postura y empezaría, como lo he hecho en Consum und Liebe, Definición, etc., de intercalar observaciones de una esfera metanarrativa? Dentro del texto, pero fuera de lo que narra. Propuesta para definición Argentina-Brasil. El colegio del sentimiento y de la sensualidad, Empfindsamkeit, se entrenan los adolescentes a ser aptos para encontrar una pareja o relación erótica. Bueno, todo eso es parte de mi... de esa definición de la comunicación, que es esa obra que empecé luego en otoño, hace 2 años, para digerir, para trabajar con todo ese problema de la pelirroja de Argentina y cómo podría ser que ahora en una relación, y sé que fue muy hiriente. Dijiste que solo termine de escribir eso una vez que estuvimos en shooting, pero mira que es difícil, siempre escribo tanto y esa obra sí es la que es más extensa hasta ahora. Está mezcladamente escrito en alemán y español, pero no puedo finalizarlo ahora. Tengo otras obras también y es un caos, un problema. Pero bueno, claro, eso, mi promesa también, o es simplemente una necesidad también de trabajar más y más ordenadamente cuando esté en una relación con alguna chica. Y pero sí, tal vez pensé eso, no debería ser una relación oficial, eso lo escribí en los show notes del pasado, que de alguna manera no puedo escribir y estar en una relación al mismo tiempo. Pero sí podríamos encontrarnos y hasta hacer el amor. Y se puede desarrollar lentamente. Y siempre yo quisiera también tirar mis escrituras y decir que no importa ahora, solo importa el amor. Y creo que sí, ese momento va a llegar. Y quiero que llegue, no quiero nada más. Pero por ahora todo se siente muy apresurado y tengo que seguir escribiendo de una u otra forma. Y bueno, pero lo más importante viene acá en esa nota, ese apunte que tomé. La postura del narrador. Ya sé, pero véase, soy un chico con complejos sexuales muy grandes. Inactivo en la persecución de mi libido durante gran parte de mi vida. ¿Es esa la expresión adecuada? La persecución, pero me encanta esa palabra, la libido, de alguna manera. No sé, debería usarla más en alemán, casi nunca lo uso. Libido es creo lo mismo en alemán y en español. Así que se debe leer al texto con esa conciencia dentro del margen psicológico biográfico del autor. Sí, eso me parece gracioso de una u otra forma. No sé. No sé realmente, pero bueno. Sí. Bueno, y creo que expresé lo que se pudo expresar hoy. No te sientas presionada hacia ninguna dirección. Yo solo tengo la necesidad de contarte de mis pensamientos reales. Y sí, siempre mi percepción es esa, que la mujer de alguna manera oculta sus pensamientos. Y por eso también te dije que desconfío un poco de tu historia, que ahora estás conociendo a alguien. Sí, me encantaría que tendrías esa experiencia, ese placer, pero no sé si solo lo decías para... Y lo entiendo también si sentiste que lo tenías que decir así para no ser tan dependiente de mí. Y no lo sos, claro, pero... Tienes tus amigas y todo, pero es distinto tener otro hombre, eso sí, te hará sentir que estás realmente más despegada, ¿eh? Y sí, y es natural y no te rechazo nada, solo te agradezco que estás acá y que no huiste todavía, dijiste que podrías irte. En enero, cuando estábamos ahí en el lago, comiendo en el restaurante, café, tú tomaste champán y luego tal vez estabas borracha, pero dijiste eso como que algún día podrías ya no estar acá y eso, por favor, no lo hagas. Y sí, es complicado. Tengo esa impresión con vos y con Diana que sí, no ni siquiera hace falta hablar, solo que estén acá y que escuchen mis podcasts o que tendrían la oportunidad de escucharlos si tienen ganas. Eso ya me basta de alguna manera y solo lo que no quiero es que ella sí se sienta tan furiosa que tal vez también decidiría volver a Ucrania. Y decir que ya no aguanta acá. Eso ya. Yes, now let's go on in English a little. Dear people, let's analyze last episode on one end. God. Lilia, I used your real name in Spanish, but it's better to. Shouldn't have, maybe, but wanted to, or. Yeah. But I should use your alias now, and yeah, you are. And this is so hard to say, but the most valuable thing, or the person that makes me so curious, and yeah, lamentably even more curious than my girlfriend, because I already know her, although I also feel this love for her and just told her about it in Spanish. But yeah, still, I hope she can understand this, that yeah, it's normal when you meet someone new, but it doesn't mean that I love anyone more than another one. It's like my mother told me when my brother was born, that there was still the equal amount of love that she had for me, and it was not at all like this love had been parted in half. Divided, and like one football field of love was now divided, so it's half and half for me and my brother. But she said that no, simply now that your brother has been born, there are two football fields of love. And this is, of course, what I feel with you both, my Peruvian and my Ukrainian girl, that for you both, there's this immense and vast field of love. Has been fecundated now, of course, through all this art and podcast, and I hope it will doesn't have to produce real material fruits someday, but would be nice, a real encounter and touch or look. But it's also good to just express this, what you make me feel. And yeah, that with Zoriana, it's different. But still, I need to finish this poem because I started it, right? I need to read it in German also because English translation sucks. And yeah, with you, it's different, Zoriana. You're a student, but I never should have brought you into this like this, maybe. Never, because I never can replace these other girls. And then with you, and this wouldn't be good, and only want to talk to them and figure things out and see, yeah, maybe they can be open to polyamorous relationships, and then I could someday in the future also love other girls. But first, I only need to explore this with them, ask them, or yeah, I don't know. Maybe this game also has to go on for a couple of months. I don't know what you think, Lilia, just that I'd like to come to see you at your desk. And okay, if you're fine with this going on like this, then okay. You keep me in the dark about your feelings. And I feel that, yeah, you're kind of right in doing this because probably you're sensing also that I'm this reluctant and nervous. And every time that you pass there, you go for some water. Go looking for some water there in this kabuff, this little room. And yeah, but then I feel so excited first when you pass, and I say, yeah, this could be the day, and I would be totally glad if she'd do it. But then, while you're back there, and I think, oh man, no, could this be really? How much time, how many seconds are left still? No, this cannot be. And this is the exact same feeling that I experienced now in the passive waiting role that I experienced early in the active role when I was talking to you. Well, it didn't feel that, maybe initially, yeah, or maybe in February because of this gloomy blockade situation now. Maybe then it felt a bit like this, that, oh man, this is so hard to go there, or don't know if I can do it. How crazy is this? And at your birthday, it felt exactly like this. And then I saw in you again this feminine posture that I think I should have explained this in Spanish to my girlfriend, but I can explain it now. That, yeah, this is some, yeah, it has something to do with sex, but the woman is somehow luring or putting up a wall and telling the man that he should tear it down, and then he's dignified, but he really has to. And with your expression, I think, on your face, I think it was this day, your birthday, that you're somehow an indifferent, showing an indifferent expression, like telling me, yeah, you weren't looking or were looking at me, turning your head very slowly, like showing with this that, yeah, you have other things to do also, and you're not easily disturbed. And yeah, but then when you looked at me, that was this bright smile, and your eyes were again soaking me up or intruding me like an army. And what could I do then? But the point being that, yeah, this femininity is what I wrote about in the show notes also, that somehow you always can then crawl back there to feeling that sensitive and being hurt by men and saying, yeah, it's all the fault of men. And that this has to do also with your expression. You showed this day that this reluctance, or yeah, somehow this attitude. And this doesn't have to do with the glitteriness I described about you. I think we have to differentiate here that, yeah, on one hand, there are these active, passive role models that we really have to change and overcome this feminine, masculine attribution. But on the other hand, there's simply your glitteriness and all your appearance and behavior that I like so much. And but why not? Let's read a note that I composed. Yeah, the point is that it was great to feel this resentment also of the last episode against you and Manita, because yeah, I had to feel it. have to tell myself also, like I already told in TSY number 14, that I shouldn't even have a girlfriend right now and should really give this summer time, like 2 months. I said back then, don't know if you understood this, because yeah, this course was of course a little weird, but I also liked it. Or normally it's not that good when I'm over smoked, but that time I simply felt I wanted to talk to you girls. And yeah, but then I felt this, I shouldn't have an official relationship, because this is the thing with I'm presenting you to my parents, but it would be possible to do everything, even to go to see my parents, or even make a trip together, make a hike in the Schwarzwald or anywhere, but just that it shouldn't be official, because I feel this is, well, this is the whole point, this officiality. And yeah, for now, I mean, and it's not like I'm trying to look or seek for the better girl. No, I'm really so decided for you too that nothing could really shift, or nothing could ever turn this around. And yeah, the point is, I have to tell myself this, because if I don't and go into the office each day like this, I can't, how should I avoid this nervousness popping up? And then again, this feeling every time you go by getting some water, this reluctance again popping up. And maybe you already sense this about me and sense that I'm really also that nervous and therefore don't want to come, although we both know that we would have no problems to establish a nice line of communication once we simply step by there or saw each other's face. It would be so natural and easy and really sure of this, but still there's this reluctance, and I feel, oh, let's go on in this ideal sphere. I can record so and so much more podcasts, and why not? I mean, yeah. And but somehow I can't avoid this when I think of this love as, yeah, it could happen any moment and I would totally fall into your arms and in Manita's too. But you know that this is the active position of the man, and he has to somehow go look for the woman. But if I go look for you, then now, right now, or after all that I've said or already written back then in December, January, if this would happen, then I would collapse, or would don't even want to think about words or what could I say. Just want to touch you in a way, because this is a very strong impression, somehow a bond. I feel already the connection that exists between us, but has to be stabilized or has to be materialized through this touch. And this would be so important. Of course, I also want to hear your stories and just see you and listen to your words, but also simply this material connection would be so important now, because it's too much time that all the energy is stemming up, and therefore a hug would be, yeah, can't avoid thinking of this like tenderly, sensually. And this is the whole problem, that in the masculine position you have to then attack. But how can I attack? I mean, I can't touch you like this. This then would be actually sexual harassment. So this is the whole problem. I could come to see you and talk, but if I really gotta be manly and follow my will and act as my feelings or anything inside me tells me, then I should not make that much words, but simply touch you. And this is the whole tension that I'm then entrapped, and therefore I said and wrote that this can't go on like this. I have to therefore tell myself I want to write on imperialism or write any work, and this is the most important task right now, and not to begin a love relationship. But of course, if it would happen that you saw me, looked into my eyes, and that we somehow got together again talking, and yeah, if you wanted to and would lead me to this direction, then I would totally say that yeah, now really is the time for love. But this is the critical point, that I have to hide this intention or this possibility, have to hide this from myself and from my conscience, so that I can go to the office and think that I'm only focused on my work, also on this programming work, but on my writing mainly, and that this is what I have to make perfect. And it's not a question of what happens with you, with Lilia in the office, whether it goes this or that way. But yeah, it's too intense. It's a matter of fact that I want to collapse into you, want to melt together. But in this office setting, how is this to be thought of? So, this is my whole point. I want this, I want love to happen, and this would be more important also than my art and work. But at some point also in love, you can't be loving and making love forever or making trips, journeys through the world. No, but you have to go back to working, and therefore it's good to establish my line of production here and train myself so I can feel educated or worthy, or yeah, I can simply feel like, yeah, there is some structure in my life now. I feel really also proud of producing this stuff. My ex-girlfriend, she qualified it sometimes as stupid and immature, right? This said that I should leave her out of it when I mentioned her sometime back in a poem about the other Argentinian girl and about her, and they said I should leave her. But maybe you feel the same way, but let's alright, I had prepared here something. Alright, let's read out this. Lilia, I never in my whole life wanted something so bad as being with you. Yes, also touching and caressing, but mostly only to feel you close to me and see your face, your eyes, listen to you speaking. This is the only thing for me, and I won't give in until you concede me this or tell me it will never happen. But what a great feeling. All my efforts in my podcast and writing are not directed, at least not primarily, at impressing the public, but only to explain to you and also Manita and Zoriana, what I see in you and how I dare to imagine a future between you and me. That is, I need to be with you. Please hear me. I will go on podcasting for you if you'd like, but for now, need you to know only that I can't come up with anything else, and the only thing I want to be... want to do is to explore you. Maybe also in the bed if you want, because I need to be close to you and feel each part, your breath exhaling, your hair shimmering as a crown on your head. And yeah, your hair, just as a side note, it seems sometimes as a waterfall flowing down this flowing down your head in all kinds of directions. And yeah, it's beautiful, like your head is the source of everything. I might mention that I feel also you're so, I don't know, so healthy, and it has to do maybe with your class position. I don't know, you said your parents also are farmers or grow their vegetables, and I'm sorry for what I wrote there about the class position, that Soriana is more like me in this, grown into this richer stratum of society, but sorry, but it's also sexy, right, to have your own land and to grow your own fruits. And this is only what I thought, that somehow, I don't know if you had to work also there outside in your childhood, but somehow that your body, that maybe it's that, this is why your arms are so long, because you always were working there, but I don't know, that somehow, let's go on reading here. Shimmering as a crown on your head, please. I have nothing else on my mind and nothing else to do in my life. The point is, I have to hide from myself how dear you are to me, or what I really feel and want to do with you. Because if not, as a man, I would have to come to your place in the office and tell you all about it, but that I can't do. Therefore, I tell myself that although I think very highly of you, right now I could not consider starting a love relationship with anyone, because I want to focus on my imaginary world. Right, but if only you'd come to me, I would give up all this imaginary writing stuff and only dedicate myself to you. It will always make me weak and shuddering when thinking something connected to love could happen with you. And of course it should happen, at least that's what it feels like every time. Lilia, I want you so bad, and every weekend since December was thinking of this. How nice it would be to now be with Lilia, no matter if in the bed or going somewhere together, doing something in the city or anywhere with you. And I only want this and nothing else. All my writing is a way, a path I create so I can feel worthy of you. But we always feel measured, taxed. Our bodies, our youth, health, and attractiveness. But Lilia, I don't know what is normal in this life, and surely my concept about multiple love relationships is something daring. But if only we could talk, then we could figure it out. Also, just being friends would still be magnificent and infinitely better than this situation now. I can't go on without you, please understand. You caught me with your feminine nets. Maybe without even trying, but I had to try to give this effort back to you. I feel ashamed, but also good to not be able to work but for you. Why would I? It's easier and more natural to be sluggish and sink into the sofa. But this cannot be, because I want you to see me and see someone who is worthy of your glance, your touch, or even love. And therefore, it's normal to also get a little eccentric, crazy, and violent in my podcast while you ignore me. Yeah, well, you ignore me. And yeah. This text isn't that great. And why? Why is the volume so low? It appears to me. But I was writing this in a cafe, just there at the town where we were working, and I wasn't working today, of course. I'm still sick, but already feeling better. Just had a nasty cough, but there I had some coffee in this cafe, and yeah, it's a great place, man. I feel that there I can really work, and it inspires me. The owners from Greece, I think, but now they're closing for a month over summertime, and this is really a bummer. I don't know where to go to write. I have to go home, but maybe this could also boost my productivity. So this text was what it was, but can I even tell you anything more? Yes, there's one more thing. I just looked it up in my diary that I wrote exactly after recording the last episode. And why did I even feel I was also ill and had smoked then? But this was a moral question. Yeah, I felt morally ill. My salute and my health was shattered. Or yeah, this was 2 days ago, and the point is that what I wrote there, thinking about sexual harassment and these questions, I read in German from Picasso, and yeah, feminism is important, we just don't have to take the nowadays mainstream bourgeois feminism for the real thing and think this is what could give women strength. No, because it exactly puts them always in the weaker place, always talks of women as victims. And yet, might be that percentually there are more women nowadays victims of course, crimes that are linked to sexuality and generally in relationships. But it also happens the other way around, of course. Not the same numbers, but there's also rape, rape that is committed by women against men. But yeah, this is not good to put it always in this direction and say women are victims, are poor and are less, they simply can do less and therefore are always at the mercy of men, always at the risk of being exploited or unfairly treated by the men. No, this can't be an emancipatory standpoint, but we have to encourage women and give them the fortitude to say that yeah, a woman is like a man or even better and is really fighting back and not taking into account the male maybe thrive for superiority. But this is of course the whole question. That what I reproach to you, or not even reproach, but simply state that you also, especially you, Lilia, also enjoy this being in the reacting role, and somehow it's normal for you and it's okay. Just wanted to make all this fight because yeah, probably I'm scared. And yeah, I had to bring some resentment up, like, oh sorry, now this cough, like a, well, it's when I think about something nasty, it comes, oh, so, where was I? This Picasso interview, right? Picasso. So he's charged also that we're not treating his women that good, but yeah, we have to differentiate what is really a crime and should be punished and what is simply, yeah, maybe a flaw of character, a tyrannical characteristic in Picasso's individuality. This is what was written there about him, and that two of his women committed suicide, and his nephew also. But the main point is that reading this whole thing and feeling this bourgeois feminism that is somehow surrounding us as part of this culture, it's the habitat we grow into, that this gives me a really nasty feeling, and a feeling of, oh, I never want to touch a woman, because it will always have this feeling, or at least in the background there's always going to be this feeling that, yeah, you're touching her with this typical male strength and this is somehow violent, this is somehow a crime, or at least could be. And yeah, so the point is, what I was thinking then about Manita and me, we were getting back together. After a breakup, a pause we had for 7 weeks last year, and then we got back together. But yeah, there, her expression on her face, on was exactly like yours, Lilia, like on your birthday or afterwards. I stepped into the kitchen and then came back to tell you something more, because there it felt natural, right? First, I only wanted to tell you happy birthday and nothing else, not even say any word else, because I felt, yeah, you could also say something, right? Of course, you said thank you, I guess, but yeah, you could also come up with something, and if you don't like to, fine, I don't want to start a conversation again. But then I was in the kitchen and I felt like, yeah, this is so natural. Of course, now comes into my mind the next thing I want to say to her, to Lilia, and therefore I stepped by again when returning to my place, of course, telling you this. And then I think another time, but this was three or two, I don't know if it was two or three very short exchanges this day, but just that when I told you about the sweet Ukrainian cookies that you had brought, that you turned away your head and you used your hair as a wall against me. It was like telling me, yeah, you have to break this wall. I'm a little icy, but it could happen. You just have to be really blunt. Really decided. Really sure about it and have to insist, and yeah, this could happen, but there's this wall of your hairs. And the exact same thing I perceive with my girlfriend this last year when we got back together, and yeah, I was somehow in this role of trying to convince her, but afterwards thinking about this isn't so good. I don't want to be this man chasing. Simply wanted to tell her, for me it feels like this, yeah, we should be together. It was a nasty breakup, but it doesn't feel good to be without her, and yeah, but I don't want to seduce you, don't want to lure you, just tell you about my feelings, and if you want, we can again maybe establish a bond, an equal relationship, but to be equal, it shouldn't be like this. To be truly equal, it can't be like this, that it starts like this, the man is hunting. And I felt then, with my ex-girlfriend, this is maybe better to tell this in English here, not in Spanish, also to you, Manita, that you were putting up your wall with your head, with your black hair there when we were sitting on the bench below. But then we made a little walk and I was trying to tell you about, yeah, how I feel, and maybe we could do something. Couldn't it be possible, or be friends, or I don't know. But then we both said, you said, no, it can't be, and yeah, anyhow. And then we said we're gonna make a walk, and then we went up. Only a small walk we made around there, and went up to another bench where we have a better view also. And this was maybe the bench where we had first kissed a year before. But simply, yeah, then I don't know, I gave another speech, or somehow I tried to explain it to you more profoundly, and this time you felt overwhelmed, and I also maybe overwhelmed by my own speech, and we both were like this overwhelmed. I saw this in your eyes, this was so amazing. And there we fell into each other's arms and got back together. And yeah, this was but the point is, maybe it wasn't even the right day, the right time to get back together this day, because it can all develop slowly. Yeah, you're such an important person to me, but it doesn't have to be decided all in one day. And what I felt on the sitting on this bench below, that it was simply necessary to touch you. I wanted to hug you, and maybe I could have done this, but nowadays you also feel insecure because of this whole topic of this bourgeois feminism and this sexual harassment discourse, that this would be a step over the line to hug you without even asking, maybe. And this is the point, what Faller writes, that yeah, it can't be, it destroys this very social feeling, the base of social interaction. If you have to ask every time about everything you do, you want to kiss or hug, it can't be like this, it has to be consensual. But somehow, yeah, in some circumstances you should ask, probably, but not in all circumstances like this. We had already been a couple, we had already been together for several months, and we knew each other, and therefore I felt, yeah, in this situation could have been right to simply hug you and not even ask, or, and this would have been the right thing to do this day. And this is my point, that there, simply because there's this material boundary, this uncertainty about what is really appropriate, what can I even do, that therefore I couldn't hug you, although it would have been so necessary, and therefore I had to give this whole speech, tell you even more and more about my feelings, until finally you give in, yeah, your wall breaks, and there you say, oh yeah, let's get back together. But this has time. This doesn't have to be decided one day that you have to have an official relationship now again. And I feel this is the point. You have to make everything explicit. This is what Fala says. This is the downside of all this judicial talk about protecting women from men, which has of course a valid substance at its base, but the way it's carried out in today's media landscape, today's communication normalcy, is then very disfavoring also for love relationships to unfold. And that, yeah, you get the impression it has to be watertight. You have to get this consensus somewhere. You have to explain and make like a contract. Yeah, it's then like a contract to say, yeah, I'm yours, you're mine, or we try it, let's try it again together. And yeah, therefore this all has to develop this way, in this vast way, because now I thought of this as a parallel back then giving the speech to all my speeches here in the podcast. In a way it's the same. I also feel this for you, Lily. I just want to hug you, and yeah, we can figure it out what it can be, but somehow it has to be all officially settled and done, and you can't think about just hugging someone, or yeah. But this is a crazy thought, or maybe you, Manita, also feel like, no, this would have been a step over the line to just hug you, but of course could have also asked, or maybe I even did ask, I don't remember, but maybe you would feel like this, or feel like it would be too intense feeling, and therefore wouldn't want to do it. And it's okay. I mean, yeah, it was just my impression that reading this Picasso text really gave me a nasty feeling, really this feeling. Therefore, I also put this into this Schindler piece that, wow, this is messed up. At least as long as women keep expecting from us to take the first step and then put up their wall. When you have this structure, and then at the base, there's always this thinking of sexual harassment is really huge topic, and it's really scandalized. A lot of the media is really somehow nowadays connected to love and sex. It's always present. It could turn into this direction. And that this creates an environment, this can't be sustainable, can't be healthy for beginning a love relationship. And therefore it would be a lot healthier if women were that active and daring, and then I as a man, this is the problem. I, as a man, have to always ask myself, am I that masculine? Can I do it? This is a Mutprobe. And it also is something great, as I already expressed also in this Budget novel. It's something great that therefore should be showed and opened to women to experience this too. And I understand that you women want us to see as such strong beings and be in this place, but I can't accept it like this. Yeah, maybe make you feel very hurt, Lilia, to have written you this. I, as a feminist, I can't accept that you're always leaving this up to me. Can't accept this behavior. Maybe felt rejected, and I'm sorry, but in a way I feel it has to be expressed. It doesn't have to do with the rejection of your person. love everything about you, just that I have to point out somehow this cultural problematic field. Yeah. And I think with this I've clarified everything there was to clarify. Or yeah, that you don't know what you want, and at a certain time you only want to touch someone. And why would this be anything bad? Why? Somehow has to do with religion, also with moral, that we tend to think in a relationship, then it's legal, then it's not that swinish, it doesn't feel that forbidden. It's somehow also abgesegnet, like by God. God gives his approval, and yeah, something like this. But now, of course, I said I wanted to finish up this poem for Zoriana, and I truly do, but for today I think we can leave it at that, and yeah, we can leave it at that today, because I prepared another text now, and this text has to do with also the sexual desire developing in early youth or in a youthful character that is like, I don't know, maybe 20, 23, and he's living about 100 years back, about the time around 1900, 1910, before the First World War. And he's living in Vienna in this time of the old emperor, the Austrian monarchy, Kaiser Franz Joseph or whatever was his name. And this guy is called Hitler. Of course, this is, again, not that direct that I'm writing here about Adolf Hitler, but still wanted to make this this trial, because I don't want to read a lot about his biography, although this may be interesting, but I don't want this to be that realist in that sense, as a real Hitler biography or fantasy novel. No, just that it's his name, it's somehow also his place where he lived, of course in Austria, and somehow want to express that fascism, yeah, is the lust also for conquering other territories, for humiliating foreign people. And this has to do with sexuality, right? That you pass a Schwelle, you pass this, oh, it's what I explained to you many times in Spanish, but this better not repeat it, it's hard to explain in English. A threshold, but this is like the wall you're putting up with your hair. And yeah, somehow fascism is connected to violence. It's hard to define, but I just want to link it to the sexual desire and to the fact that we're all so lost in this liberal society. Like Robert Musil described this perfectly in his novel The Man Without Characteristics, that around this time, this novel, of course, is situated exactly also in Vienna in the year 1913, that the youth is, yeah, without any guidance and therefore turning their head to reactionary concepts like anti-Semitism was there on the rise, the hate against Jews, and it was so absurd that a circle of young friends in Musil's novel was then gathering in the house of the daughter of a Jewish big financial manager, and yeah, they were so hostile against Jews, some putting up their theories about how Jews are by nature somehow inferior, and somehow this ideology, of course, wasn't fascism yet, which would develop only in the 20s, but was already this, the base from which fascism then could arise. And yes, simply because the youth is in this way left alone, also with their sexual desire, no one is there to guide them or to tell them what is normal, what is expected. The guidelines change and the society is developing so rapidly. The technology is determining the pace of our societal structure, and it's really we as humans with our psyche that are still in the old traditional ways maybe are not able to catch up to this. And this is, well, basically just the question that I was asking there in this novel. This is of course not finished yet, but also like all the other novels has around 50 pages or something. That, how is this then, well, it is based on the facts as I read them, at least this part of Hitler's biography, that he never had much relationship to women, at least before the First World War. Maybe was also virgin until very late in his 20s. That he always had this fantasy, imaginary love, like a girl. I read this only in Wikipedia, you can look it up there. Like a girl that he had never even spoken to, but somehow he knew her from... he sent always a friend to see how she's doing, but he never dared to even speak to her. And this is so absurd that still he felt like this was a real love, and years after this episode he still kept bragging about it or telling about it to his friends about this great love that he had experienced. And so this made me think, and that yeah, Hitler, like I maybe also, didn't have a lot of sexual experience, and this makes you then frustrated. And of course Hitler didn't develop his fascist theories in this time, even before the First World War broke out. Therefore I don't want this to be that political in this sense. This work, it has only to treat this way what this problem, what a person in his 20s could feel then, when he feels all his friends already making some sort of sexual discoveries, and where is my place in all this, and how am I left in this. And on one hand it feels so intriguing seeing these girls, he's always making walks through Vienna and looking after these girls, but on the other hand feels also so violent and, wow, possess, feel like you have to possess someone, like, yeah, merchandise. But how can I be this highest value for the other person? It's not possible in capitalism. I try my best, but I never get there. And this is what Hitler feels. Of course, he also likes to paint. This is also based on the facts. He was a painter. And yeah, he painted. Always saw himself also as an artist, also later when he was dictator and let the German fascism as a Reichskanzler. But he still somehow thought of himself as a artist, but one that is somehow failed, verkannt, misjudged, yeah, misunderstood and misjudged artist. And I read about this, his efforts to paint something also, but let's maybe dive into this text. This is written in German, and I found this here. This is in some kind of a notebook. Yeah, and this is a violent text also, but let's dive into it. Ja, liebe Leute, da sind wir wieder auf Deutsch und ihr denkt wohl, ich mir geht irgendwann der Saft aus, ich bin nicht mehr bereit nachzulegen oder einen draufzusetzen, aber da habt ihr euch wieder verkalkuliert und da habt ihr mich verkannt. Ja, bitte, hier. Ah, das ist auch interessant, das schrieb ich am 19. Dezember. Und das weiß ich nur noch, weil Argentinien da auch, gut, es ist auch Stalins Geburtstag, der 19. Dezember, aber Argentinien wurde da auch Weltmeister, das war der Sonntag nämlich, da schaute ich das Finale zwischen Argentinien und, wer war das, genau, das war nämlich der 18. Dezember, das weiß ich noch, und da hatten wir hier auch ein WG-Meeting, und der 19. war der Montag, und ja, Yeah, Lydia, now I remember that I talked to you this exact day. I remember because, yeah, back then I made a lot of private podcasts and wrote a lot, and somehow it stuck to me that I think, yeah, this was the last week, of course, that you were going to be there, and I was so nervous then talking to you, and I thought everyone was already noticing it, of course, because my heart was beating somehow. I don't know, I was thinking that I shouldn't have, or maybe shouldn't say this, but yeah, that I had been masturbating the last night, shouldn't have, or don't know, but somehow this day I remember really sharply that there was something about me that yeah, everybody, I guess, noticed that this nervousness in me. And let's see, so this was this day I talked to you after the weekend and asked you how you had been doing. And then, probably after work, also maybe in this cafe I always go to, I wrote up this text. Gut. Steigen wir hier einfach mal ein in den Text. Es geht darum, Hitler hat gestern ein Zwiegespräch angefangen mit irgendeinem Gewissen oder einem Art Phantasma. Etwas in seinem Kopf jedenfalls. Und dieses Ding in seinem Kopf hat ihm gesagt, ja, du kaufst, du konsumierst, du bist irgendwie Teil dieser bürgerlichen Welt, aber fühlst dich als Rebell dagegen, das geht aber gar nicht. Du bist rausgegangen in die Wiener Innenstadt, hast dir eine Stulle gekauft und damit wirst du schon wieder Teil des Systems. Irgendwie so, aber lesen wir hier bitte mal rein. H. flaniert durch die Wiener Innenstadt. Ja, nennen wir einfach H immer, ich will das auch nicht so überlasten, ne, historisch überlasten, dann vergessen wir das einfach mal, wer das jetzt ist, sondern ja, H flaniert durch die Wiener Innenstadt. Die Worte des Phantasmas von gestern gehen ihm einfach nicht aus dem Kopf. Du konsumierst, das ist es ja. Das war es in der Tat. Aber konnte man denn überhaupt etwas anderes tun? Konnte man ausbrechen aus diesem ewigen Kreis der Reproduktion? Nein, er musste sich reproduzieren, musste essen, schlafen, von Tag zu Tag, einfach damit er wenigstens malen könnte. Wenn er nur dies könnte, würde er sich all seine übrigen Schwächen verzeihen. Aber Tag um Tag schob er die Arbeit an seinem künstlerischen Werk von sich, schob sie vor sich her. Wer weiß, in ein paar Tagen, da werde ich ja mit ein bisschen Willen und Disziplin so weit sein, mich in einem ungleich höheren Schaffensniveau zu befinden als heute. Daher also fügt es sich, mit dem Schaffen zu warten. Allein die Disziplin stellte sich nicht von allein ein. Die Untätigkeit machte ihn noch übel gelaunter und hasserfüllter gegen sich selbst. Entartet, das ist, was ich bin. Jeder Neger und Balkanzigeuner steht noch über mir. Die kennen ihren Platz. Die sind wichtiges Mitglied der Spezies, wenn auch in eine unterrangige Nation hineingeboren. Doch ich bin weder Österreicher noch Deutscher. Nein, nicht mal kaisertreu bin ich, denn der Kaiser ist ein Arsch. Ja, liebe Leute, das ist alles noch experimentell hier. Ja, sorry, aber ich finde, ja, man findet hier schon irgendwie, er findet hier schon irgendwie seine eigene Stimme. Dieses Ressentiment gegen den Kaiser kommt hier zum ersten Mal auf. Nun, nein, der Kaiser. Er wäre ihm ja gern treu. H. würde gern an den gut erprobten Traditionen festhalten, die Vergangenheit der Vorväter zu neuem Glanz führen. Allein, wenn er an einem sonnigen Tag auch nur ein paar Minuten seine Augen öffnete und sich wahrzunehmen zwang, was hier in dieser prächtigen, edlen Stadt Wien alles vor sich ging, wurde ihm speiübel. Wie konnte der Kaiser dies zulassen? Bordelle in den Randbezirken, aber bei weitem ärger waren die Varietés, wo sich die leicht bekleideten, unverfrorenen jungen Damen lasziv räkelten, die Tanztheater, die Spielcasinos. Es war ein einziges Sodom und Gomorra. Ja, das weiß ich jetzt nicht so genau, ob da wirklich der Zeitkolorit, ob das so stimmt, aber man muss es auch wirklich so denken, weil ich habe das Gefühl, wenn wir heute an diese Zeit denken, das fühlt sich sehr weit weg an, obwohl es eigentlich nicht so weit weg ist und vor allem der Ukraine-Krieg das auch klar macht, wie ähnlich dieser Krieg eigentlich geführt wird zum Ersten Weltkrieg. Und es ist nicht so weit weg, es war damals schon relativ viel erfunden von der Technik. Klar gab es immer noch wahnsinnige Sprünge und Erfindungen im 20. Jahrhundert, aber die Eisenbahn, die dampften ja schon, die Medizin, die war schon zumindest auf dieser Schiene mal ja, mehr Nutzen als Schaden anzurichten. Gut, Penicillin war noch nicht erfunden, ja, unklar, aber zumindest irgendwie, ja, es war schon die Moderne. Sodom und Gomorra. Fehlte nur noch, dass sich Männer mit Männern und österreichische Christen mit dunklen Mohammedanern paarten. An diesem Julitag des Jahres 1909 fühlte er den Tag nahen, an dem all dies zur Realität im einst schönen kaiserlich und königlichen Reich werden würde. Ja, sorry, Leute. Die Zirkusse mit ihren Trapezkünstlern, die Cafés mit ihren durchgedrehten Künstlern, Philosophenzirkeln, wo der ekelhafte Tabakrauch in Säulen steht. All dieses ungehobelte Gesindel machte Wien zu einer Dreckstadt. Und zu allem Überfluss konnte H. an diesem Tag beim Überqueren der Donaubrücke den folgenden Überlegungen keinen Riegel vorschieben, als sie in seinem trübsinnigen Gemüt ihre Wege bahnten und Furchen gruben. Die Frauen, die unschuldigen Geschöpfe, diese leichtgläubigen, leicht zu beeindruckenden Engelswesen, die sind ja so liebenszart, aber eben auch so unbedarft, dass sie sich leicht in einen solchen Kaffeehaus- oder Trapeztraumtänzer verliebten. Und da haben sie den Salat. Verheiratet mit einem Esel. Aber schlimmer nimmt es sich auf die gesamte Spezies gesehen aus. Mit diesem liederlichen Gebaren, an dem hauptsächlich die Männer schuld sind, die sich nicht im Griff haben, die etwas darzustellen suchen, was nach den einfachen, grundanständigen Tugenden der Realität unmöglich ist, die sich zu Bezwingern der modernen Zeit, zu Löwenreitern und Elefantenjägern aufschwingen wollen, ohne zu verstehen, wie sie überhaupt in diese hitzige Savanne gelangt sind, was diese großen, mächtigen Tiere zu bedeuten haben. Kurzum, die Männer fühlen sich ermächtigt durch die moderne Technik, fühlen sich urplötzlich stark wie Orang-Utans und verführen, ja, verderben auf diese Weise die Frauen vollkommen. So pflanzt sich von Mal zu Mal ein schwächeres Geschlecht fort, gerade in dem Maße, wie die Fabriken mächtiger und allseitiger werden in ihrer Produktionsstärke, wird die Spezies Mensch schwächer, degeneriert. Ja, krude Theorie hier. Ich finde diesen Part interessant und der muss noch besser beschrieben werden hier drin, dass nämlich die Männer sich so aufschwingen wollen zu Trapezkünstlern, weil sie ja genau von den Frauen angestachelt, weil sie ihre wiederum würdig werden wollen. Aber dass es gar nicht geht, das analysiert Hitler hier sehr gekonnt. Es geht gar nicht in der Moderne gut, wir fühlen uns irgendwie ermächtigt, die Technik ist so stark und du musst deshalb auch so stark sein irgendwie. Aber du fühlst, es geht ja nicht. Und ja, da redet er irgendwas von der Savanne, das ist noch nicht so gut, aber es geht einfach um diesen Begriff, ja, Elefantenjäger oder Löwenreiter, ne? Das ist irgendwas Besonderes und du, hier, jedes Jahr wird doch ein neues Patent, eine neue Maschine erfunden. Also kannst du doch auch sowas Starkes und wow, was Starkes aus deinem Leben machen und einfach so jagen und Bären reiten und so, ne? Und die Männer, ja, die springen da auch auf diese Moderne und merken gar nicht, dass das doch alles gar nicht so gehen kann, ne? Und dadurch verderben sie die Frauen auch noch. Aber gut. Einen Moment, liebe Leute. Ja, lass uns einfach hier weiterlesen. Ich bin Deutscher. H. geht durch den Garten, durch irgendeinen Park irgendwo, und zieht sich die Winterjacke fester zu. Ja, im Grunde sind meine Romane so, ne, wie auch Kulinskow in Vichy. Ja, es ist nur so eine Reflexionsschleife da, die man so beim Spazierengehen irgendwie ja, mitschleift. Aber ja, puh, was für ein Eiswetter. Und so viele Eisblümchen, die aus allen Bordsteinritzen sprießen. Er denkt daran, eine solche Eisblume zu malen. Aber eigentlich war dies nur eine Metapher gewesen für die schönen Frauen, die ihm entgegenströmen. Wie soll er sich an sie klammern? was doch seinem Gefühl nach das einzig Richtige wäre. Sie umklammern und mitnehmen in seine Kammer und, naja, was auch immer es sei, was dort zu tun, zu erwarten wäre, er würde es über sich bringen. Denn danach dürfte er ja die Macht, die Nacht lang mit ihr, der Eisblume, welche sie konkret auch immer sei, in einer Umklammerung verbringen. Das wäre das Einzige, was zählte. Nichts sonst. Frei sein, indem man gebunden wäre. Aneinander gebunden durch die sich greifenden Arme. Diese Erlösung, die Lösung fürs Leben. Aber wie diesen Schritt tun dorthin, dieser Entgegenkommenden in die Augen zu blicken? Dieser Gedanke ist zu viel für ihn. Wenn er sich noch lange fragen musste, was zu tun sei, während andere es doch jeden Augenblick taten, sie, diese mutigen Burschen, die unverzagt diese Schritte und Taten unternehmen, welche sie dorthin führen, an die Seelen der jungen Mädels heran und an die Körper, aber daran will Hahn nicht denken. Daran mögen diese anderen frechen Burschen denken. Pfui Teufel, wie kann es nur immer darum gehen? Die Körper, und ja, er sieht ja selbst, wie sie ihn in Wallung bringen. Diese wohlgeformten Gliedmaßen, dieses gekonnte Schlenkern der Halswirbel. Aber für mich zählt doch bloß die geistige, die Vermählung der Seelen, nicht die Genitalien. Pfui Teufel, sollen zusammenfinden, wie diese Schwätzer von Physiologen, Psychologen und sonstigen Ausgeburten des modernen Intellekts behaupten. Nein. Und tausendmal nein. Er, Hitler, würde sich noch ein Plätzchen innerer Unversehrtheit bewahren, einen inneren Schatz, der nicht mit diesem Schmutz der Welt in Berührung käme. Diese Schleimer, die wortgewandten Männer, die ihm die Frauen wegschnappen und nur an den Sexus denken, anders als er, die sie ausbeuten, keine seelische Bindung aufbauen und schnell weiterhüpfen in ihr dreistes modernes Bürgerleben, diese schwachen Feiglinge, die vor der wahren Liebe zusammenzucken. Und sicher, es wäre so einfach, würde er nur den Mumm finden, zu tun, was seiner Rolle als Mann entsprach, sie zu fragen, ob er sie ein Stück begleiten dürfe, ob er ihr den Weg zeigen dürfe. Immerhin ist er ortskundig, wie fast niemand, durch seine Spaziergänge. Dann würde sie diese Schönheit etwa, die er heute Morgen durch den Villeriuspark flanieren sieht, ihm sicherlich ihr Ohr leihen und seinem reinherzigen Wunsch eventuell nachkommen. Allein es darf nie so weit kommen. Denn wenn er diese Worte in einer abgetrennten Kapsel äußern könnte, wäre ja alles gut. Aber so, er würde sie äußern inmitten der schmutzigen Welt, mitten in dem Sauhaufen der österreichischen Gesellschaft, die vom Kaiser notdürftig zusammengehalten wird. Der Kaiser, man würde ja gern an ihn glauben. Was spricht nur dagegen? H. denkt, der Kaiser ist genauso versaut wie diese Burschen. Was er sich für Mätressen und Herzoginnen hält, über die er herfallen kann, selbst in seinem Alter. Der Kaiser ist der Schlimmste von allem. Und der Kaiser war auch schon ziemlich alt, zumindest in Robert Musels Werk ist davon die Rede, dass das Jubiläum der Thronbesteigung soll gefeiert werden. Und ja, anscheinend schon 50 Jahre oder so auf dem Thron gesessen. Oder länger, oder 70, oder ja. Also, das, ja. Da kommt dieses Ressentiment eines jungen Burschen auf, der sich da vorstellt, ja, dieser alte Mann, der hält sich da die Herzogin und Mätressen. Also ja, ich finde es, da gibt es viel dazu zu sagen zu dem Text, aber ich kann auch nicht alles sagen und ich will hier nur eins noch sagen, das habe ich jetzt schon so vor 10 Minuten vorgelesen, kein Riegel vorschieben, diese Wendung, die ist, wow, so kraftvoll, das H geht da spazieren über die Donaubrücke und so und zu allem Überfluss konnte er in diesem Moment den folgenden Überlegungen keinen Riegel vorschieben. Und das erinnert ihn an Rambaud, der von der Entregelung aller Sinne sprach, aber das ist so schön, der Poet ist in dem Sinne auch so, er macht den Riegel auf, entriegelt da alles und wow, also er kommt es einfach nicht. Hitler in dem Sinne, ja, da bricht seine poetische Seele durch. Er kann ihm keinen Riegel vorschieben, dass er all diese Gedanken Ja, das ist genau diese Thematik der sexuellen Konkurrenz und die ganzen Frauen, die da warten auf einen Mann, aber das sind alles nur so Trapezkünstler, die meinen es ja gar nicht ernst, innerlich, seelisch wie er selber, aber die sind ja nur äußerlich auf schnellen Sex bedacht und so weiter. Und ich finde, das ist so genau diese Sache, weil wenn man keinen Sex hat, aber als Mann und Frau sicher gleichermaßen bedrückend, also oder bedrückt sich fühlt, aber dann ja, kommt da vielleicht dieses Ressentiment auf gegen diese anderen Menschen, die man vermutet, wie man vermutet, Sex haben und denkt dann, ja, die oder zumindest viele von denen, die sind nur so aufs Äußliche. Aber ich wäre ja irgendwie auf diese inneren idealen Gefilde bedacht. Ich würde es doch wirklich ernst meinen. Oder wirklich die schönste Liebe ist die, die ich in mir trage und sie ist aber zu schön für diese hässliche Welt. Und das ist genau diese Dialektik, die in Hitler zum Ausdruck kommt, nämlich was er jetzt ja sagte, ne? Inmitten dieses Sauhaufens der österreichischen Gesellschaft müsste er das äußern. Und ja, das kann er einfach nicht, aber er könnte es ja tun gegenüber einer beliebigen Frau, wenn sie nur in der Kapsel wären, ja, zu zweit und ganz abgekapselt und niemand sonst kriegt es mit und keiner kriegt es mit, wie es in dem OnlyFans-Lied hieß. Dann wäre es so, dann könnte er wirklich alles sagen und alle Hemmungen würde von ihm abfallen. Ja. Aber weiter noch ein Stückchen weiter im Text. Ja. Der Gedanke an den Kaiser wächst sich zu einer fixen Idee aus. Er feiert also in seinem Schloss unvorstellbare Orgien, ein Lustschloss im Wortsinne. Und darum läuft alles so schlecht in der Gesellschaft. Denn der Kaiser hat immer nur seine Mätressen im Kopf und schon lange den Überblick verloren über all die auseinanderstrebenden Volksgruppen des kaiserlich und königlichen Vaterlandes. Genau das habe ich nämlich auch bei Musil gelesen. Da gab es auch schon Probleme mit den Ukrainern, die ja teils auch schon zum österreichischen Reich gehörten, aber die Balten, die Letten und so weiter, die wollten sich abspalten und da ja, musste die Armee immer wieder eingreifen. Also es war schon auseinanderstrebend. Aber was Musil so gekonnt schreibt, ja, dieses Reich, das kaiserlich und königliche Österreich, ist an seiner Unaussprechlichkeit zugrunde gegangen. Denn als was soll sich denn ein Österreicher begreifen? Es ist ein Vielvölkerstaat, aber ein Deutscher, der in Wien lebt, Deutsch spricht, der wird sich halt als Deutscher sehen, also eher was gemein haben mit den Preußen und Bayern und so weiter, auch wenn sie jetzt politisch irgendwie getrennt sind, aber irgendwie kulturell fühlt er sich doch da angeschmiegt. Und dann gibt es diese Ungarn, das ist nämlich das Witzige, anscheinend schreibt Musil, dass Ungarn nur ein König anerkannte. Und wie witzig ist das bitte? Der Kaiser nennt sich da in Österreich Kaiser, aber die Ungarn sagen ja, okay, wir gehören auch dazu zu deinem Reich, aber es ist nur ein König, der von uns anerkannt wird. Und deshalb ist es eben ein Königreich aus unserer Sicht, aber ja, mag sein, dass es aus Wien aussieht wie ein Kaiserreich. Und ja, das sind die Ungarn, aber daneben gab es ja noch viele andere Volksstämme da runter bis Kroatien oder hoch bis in die Ukraine, jedenfalls zu den Balten. Und da war die Rede davon, ja, immer wieder gab es ja schon Gewaltausbrüche vor dem Ersten Weltkrieg. Und dann war es ja auch in Serbien dieses Attentat auf den österreichischen Thronfolger, das den Ersten Weltkrieg dann ausgelöst hat als Anlass. Aber das war in meinem Geschichtslehrer damals interessant zu sagen, ja, das war jetzt nicht die Ursache für den Weltkrieg, sondern der Anlass. Das war halt der Funke, der es zum Zünden gebracht hat, der es zum Explodieren gebracht hat. Aber es wäre jetzt blödsinnig zu sagen, das war jetzt der Grund war, dass der da umgebracht wurde. Nee, sondern es war, lagen diese Spannungen schon lange, Jahrzehnte in der Luft und überhaupt die kapitalistische Tendenz zur Akkumulation, wie Lenin schreibt, es war einfach ins Ungleichgewicht geraten. Deutschland hatte eine enorme industrielle Macht aufgebaut, analysiert Lenin in seinem Imperialismuswerk, aber England eben weiterhin war die führende Macht bei den Kolonien und dem Finanzkapital, das da investierte in die ganzen Kolonien. Und da war ein gewisses Mismatch und ja, die Karten müssen irgendwie neu gemischt werden, so in so einer Phase. Und deshalb sagte Lenin, wie anders soll das geregelt werden als durch einen großen Krieg? Also diese Kräfte streben nach draußen und vor allem unter den vier größten Weltmächten muss das eben alles neu aufgeteilt werden. Die USA, England, Deutschland, Frankreich, ja, und klar Österreich dann hier als Verbündeter Deutschlands. Dass es auch ein großes Reich war, aber wahrscheinlich industriell noch nicht so, wahrscheinlich jetzt noch nicht so ganz so schnell entwickelt wie Deutschland in dieser Zeit. Aber weiß ich, kann ich jetzt nicht genau sagen. Aber ja, das fand ich so interessant mit den Ukrainern, dass da wirklich mit der Ukraine eben da im Vorfeld des Ersten Weltkriegs eben auch schon so Spannungen kam oder weiß nicht, aber interessant nochmal nachzulesen, Abspaltung. Aber weiter im Text. Auseinanderstrebenden Volksgruppen. Ach ja, seufzt Tar, als er wieder einmal um die Michaelisburg wandert und dann den Stephansdom sieht, wo sein Blick einige Momente umherschwelgt, die Schönheit der Architektur bewundernd. Diese Ungarn wollten ja bestimmt nichts Böses, sondern auch nur in Frieden leben. Ebenso wohl die Balten, die Ukrainer und Serben. Ach, über diese politischen Verstrickungen und verzwackten Lagen hat er keinen Überblick und will es alles auch gar nicht verstehen. Das zu tun wäre ja Aufgabe des Kaisers. Aber weil der in aller Schamlosigkeit die Weiber vernascht, sie alle für sich will, müssen die Millionen braver österreichischer Bürger leiden. Aber genau das ist eben der Punkt hier. Wer ist überhaupt Österreicher? Es ist nicht klar. Es sind die deutschen Österreicher, aber dann diese anderen Serben, Ukrainer und so weiter, Ungarn. Aber der reine Österreicher existiert nicht. Es strebt alles auseinander. Und deshalb schreibt Musil, dieses Reich ist an seiner Unaussprechlichkeit zugrunde gegangen. Es ist nicht möglich, dieses kaiserlich und königlich wirklich auszusprechen. Ja, und aber es ist trotzdem interessant. Es ist ja trotzdem was Emanzipatorisches, ein Projekt, ein Vielvölkerstaat, was Gutes, wenn auch kein sozialistischer wie in der Sowjetunion, aber trotzdem irgendwie muss man das auch so sehen und irgendwie anerkennen und sagen, ja, wow, das ist auch schon ein historischer Vorlauf und man sagen kann, ja, gute Idee oder hat halt da nicht geklappt, diese Kohäsion war nicht gegeben, diese Völker, aber irgendwie macht es ja Sinn, das alles zusammenzufassen zu einem größeren Ganzen. Was die Lösung der politischen Wirren sein könnte? Nun ja, den Deutschen war man als Österreicher allein durch die Sprache und Kultur verpflichtet. Aber im Grunde graut's mir vor diesen griesgrämigen, stocksteifen Preußen. Verdammt, die prussianisieren ganz Deutschland. Selbst Bayern und Württemberg, die doch eigentlich uns Ösis viel näher stünden. So sinniert Haar Stunde um Stunde im milden Wiener Spätwinterlicht. Der Februar bringt goldene Sonnentage, die die Pracht der Stadt und ihre imposanten Bauwerke, Kathedralen und Plätze voll herauskehren. Die Tage werden länger, doch H. weiß nicht, was mit ihnen anfangen. Selbst wenn sich eine Frau bereit fände, mich unwürdigen, ja gar unmännlichen Schmutzbär, Grobian und Flegel bei sich in ihrem Leben aufzunehmen, dann würde sie ja spätestens noch nach ein paar Wochen herausfinden, wie unnütze und einfallslos ich bin. Sie müsste sich mit mir langweilen. Mir fällt ja doch nichts ein, außer um den Dom zu schlendern und wahllos die Gassen in der Stadt hinaufzustolpern. H. wünscht sich statt des anstehenden Frühlings einen lang anhaltenden Winter voller Dunkelheit, in der er sich verkriechen könnte. Ja, und das habe ich jetzt alles so im Februar geschrieben hier. 15. Februar. Ich will nur sagen, ja, das reicht dann, glaube ich, für heute. Und der weitere Handlungsstrang sieht ungefähr so aus, dass Hitler eine Arbeit findet in einer Fabrik. Und diese Arbeit gibt ihm Kraft. Das ist eben das, was ich hier auch mal wieder betont habe. Die Podcast-Arbeit, aber allein auch schon die Lohnarbeit gab mir ja so viel Kraft. Vor 3 Jahren, als ich da anfing. Und irgendwie diese Erfahrung macht Hitler da auch, ja, wie geil ist das? Oder hä? Ich dachte, das ist so schwierig, hier in der Fabrik zu arbeiten. Aber dann merkt er doch, nee, das geht ja doch. Und irgendwie so, irgendwie, ja, beflügelt das dann vielleicht auch seine malerischen Bemühungen. Und mit den Frauen, da wird es aber, ja, glaube ich, da wird es zu keinem guten Ende führen, jedenfalls. Ja, ich glaube, irgendwie so ist mein Plan für diesen Roman, dass es dann so endet mit dem Beginn des Ersten Weltkriegs und ja, er dann eingezogen wird an die Front oder ich weiß gar nicht, er war jedenfalls ja auch da, hat mitgekämpft, aber nur kurz. Ja, also irgendwie so, dass man vielleicht noch so ein Kriegserlebnis beschreiben könnte und es dann da aufhört, weil Krieg und Erotik auch irgendwie zusammenfließt. Zumindest, ja, Ernst Jünger ist auch wurde, glaube ich, auch von Wolfgang empfohlen im Neue 20er Podcast. Und habe ich jetzt auch mal hier begonnen zu lesen. Ist auf jeden Fall ein empfehlenswertes Werk, dieses In Stahlgewittern. Aber ja, es ist auch nicht, es ist vielleicht so, wie Dietmar Dart schreibt über Majakowski, diesen sowjetischen Dichter, dass er wohl gesagt hätte, ja, die Front ist schlimm, Die Front, eine Front ist grauenhaft, aber grauenhafter ist das Hinterland. Und das ist genial. Sagt dat, also, ja, man kann sagen, da ist das so beschissen, das ist unmenschlich da an der Front, wie die Körper zerfetzt werden und so. Ja, aber man kann nicht, oder noch pazifistischer oder noch besser ist es jedenfalls, auch die Gründe für den Krieg nicht aus dem Blick zu verlieren und deshalb das zu sagen, ja, das Hinterland war gerade damals in dieser Zeit, Majakowski auch damals beteiligt in der Oktoberrevolution und hat diese Zeiten also erlebt im Ersten Weltkrieg. Aber dass es da ja, im Hinterland eben vielen Dingen schlimm aussah einfach, die Leute bettelarm waren oder verhungert sind und dass deshalb, das sind auch irgendwie diese Gründe für den Krieg, warum es im Kapitalismus immer wieder zu diesen Spaltungen kommt und gewalttätig die reichsten, mächtigsten Imperien sich neue Beute reißen wollen. Auch das zaristische Kaiserreich stieg dann ja auf, auch wenn es natürlich nicht so mächtig, noch lange nicht so entwickelt war wie die westeuropäischen Staaten, aber trotzdem ja auch eine imperialistische Politik betrieb, wie Lenin schreibt, eben da gerade im Süden Gebiete annektierte, weiß jetzt nicht genau, da Richtung Türkei halt irgendwo, ne, im Kaukasus und so. Aber ja, also irgendwie. Das Hinterland, ja. Dieser Text von Jünger, der ist in dem Sinne erotisch, würde ich sagen, weil es ist die Ästhetik der Gewalt und des Schmerzes vor allem, dass so viele Leute so, boah, einfach durchlöchert werden von Geschossen, einfach blutende Stellen überall offen, abgerissene Arme und so weiter und dass all das, ja, einfach so ein, wie ein Fabrikablauf hat man das Gefühl, das ist alles Teil der Normalität eben, du gehst da hin an die Front kurz kämpfen, ja, bist du verletzt. Und dann hast du auch die Feuerprobe bestanden. Klar, Jünger irgendwie hat den ganzen Krieg überlebt. Aber das ist natürlich fast niemand schafft das natürlich, sondern die meisten sterben dann einfach, wenn irgendwann von einem Granatensplitter getroffen. Und wow, also wie industriell abgefertigt da die Soldaten werden, was das für ein industrieller Schmerz wirklich ist. Grausamkeit. Aber genauso grausam ist eben dieses Leben im Hinterland und die Gründe für den Krieg. Die sind eben die in diesem Hitler-Text auch hervortreten sollen und nicht irgendwie die Gewalt selbst und der Krieg selbst. Und ja, Gewalt hat dann mit Erotik zu tun. Das ist es eben, was ich da irgendwie aus diesem Jünger-Text auch rauslesen konnte. Und was auch in meinem Text jetzt klar werden soll, dass genau weil der Protagonist H das scheut, das also gewalttätige Ruhe und Sexuelle, genau deshalb verheddert er sich da in seiner imaginären Welt und seinem Hass auf den Kaiser. Aber es ist ein Werk, das in dem Sinne nichts ideologisch erklären will und irgendwie aufzeigen will, historisch, nee, sondern es ist eine reine Fabulationsspinnerei. Das muss ich ganz klar machen, weil es würde ja auch keinen Sinn machen in dieser Situation. Vor dem Ersten Weltkrieg hat Hitler ja gar nicht seinen Faschismus wirklich entwickelt und ob das jetzt die Keimzelle sein soll, ich weiß nicht. Hitler hat eben viele Wendungen in seinem Leben hingelegt, hieß es, und ich will mich da auch gar nicht so genau einlesen, weil ich das Gefühl hatte, ich will diese Kreativarbeit irgendwie freien Lauf lassen, ohne jetzt mich genau zu informieren über seine Biografie. Aber irgendwann wäre das sicher mal wichtig nachzulesen. Und ja, es ist einfach so eine Spinnerei. Generell einfach dieses sexuelle Feuer, das einen von innen verzehrt, das mit der Politik in Verbindung bringen und zu sagen, ja, die Jugend, die braucht irgendwie was zu tun. Und ja, wie Musil schreibt, irgendwann zog der große Krieg dann halt den Schlussstrich, zog den notwendigen Schluss aus diesem Treiben der Jugend, dass sie so unstet und rastlos war und nach einer Aufgabe, nach einer Beschäftigung zu suchen schien in diesen Vorkriegsjahren. Und daraus zog der Krieg einfach den Schluss. Und das ist so brutal geschrieben, aber irgendwie auch so richtig. Und also damit kann ich dann, glaube ich, enden heute. Dieser Text, ja. Ich kann hier kein finales Urteil abgeben, kann nur sagen, ja, aber ich schreibe halt immer so, ich bin nicht, ich schreibe halt ganz genau so, dass ich ganz genau weiß, ich bin nicht auf Maximum meiner Schaffenskraft, weil ich will mir das ja aufheben für die Zeit, wo ich es wirklich brauchen werde, weil in der Liebe, wenn die näher rückt oder realer wird, dann will man ja auch eine Mauer dagegen aufbauen. Zumindest ich, der ich mich femininer geben will und da mich einüben will, mich einlernen in der Feminität. Und da will ich eine Mauer auch aufbauen, damit meine Geliebten mich da nicht ganz erdrücken und boah, ich ganz kollabiere. Deshalb ist es wichtig mit diesem Schreiben, mit der Arbeit, mit der eigenen Tatkraft, die einen da ja wie am Schopf aus dem Sumpf ziehen kann. Und ja, also das ist einfach meine Idee, dass ich bereite jetzt halt mal was so vor. Ja, das sind so grobe Skizzen, aber zur wirklichen Arbeit kann man nur dann schreiben, wenn man auch da arbeitet, wo es drauf ankommt, in der Liebe. Und in dem Sinne Arbeit für die Spezies, nicht nur in diesem materiellen Sinne der Reproduktion, sondern auch einfach Reproduktion im sozialen Sinne, dass man es anderen Menschen zeigt, wie es geht. Und bestimmt hatte mein Podcast ja schon Einflüsse hier. Ich weiß ja zum Beispiel von diesem ein Paar, netten Hörerpaar, das mir da ab und zu zuhörte. Liebe Grüße hier nach Bayern und so. Ja, also das ja, ist doch schön, sich vorzustellen, war. Vielleicht konnte das eure Beziehung auch festigen oder naja, kann natürlich auch andere Einwirkungen haben. Aber ich bin einfach so in gewissem Sinne auch idealistisch. Das ist es nämlich genau an dieser Jugend, an dieser Zeit und an diesem Charakter Hitler auch. Einfach idealistisch, einfach Angst vor der Materialität. Und ich sage, das hier ist doch auch schon genug in gewissem Sinne als Werk, ja. Wer weiß, ob da noch was on top kommt. Materiell. Das will man manchmal auch gar nicht. Man will es auch von sich wegschieben und sagen, ja, es ist alles. Es ist eigentlich schöner, sich verletzt und deprimiert zu fühlen. Aber mit diesen Worten, glaube ich, kann ich ganz gut enden. Ja, vielleicht passt euch das nicht so gut rein, was ich hier sage, aber dann überlegt doch mal. Ja, es passt halt auch nicht mit der Historie, mit der Geschichte, mit der Welt, in der wir leben. Das passt auch noch nicht so richtig, bevor wir hier durch diese Klassenkämpfe, wie Majakowski eben begleitet hat, bevor wir da eben dahin kommen, denn das ja, ist für alle universalistisch, irgendwie passt, egal welcher Volksstamm, aber irgendwie kann man alles schon so zusammenfassen. Und damit, ja, kann ich euch dann nur sagen, ja, machen wir Schluss für heute, sagen wir es offen, wie es ist. Ich habe mich leer gequatscht, ich habe jede Patrone verschossen. Und jede Erwartung hoffentlich erfüllt, die ihr in mich gesetzt hattet. Ciao, ciao von Tischlein deck dich.